ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Ready? Damit ihr nicht vor Schreck umkommt, wenn ihr den Text gleich hören werdet, möchte ich euch den Zusammenhang kurz umreißen. Wir hören hier, wie die verschiedensten Erscheinungsformen in der Welt letztendlich aus unterschiedlichen Teilen des Körpers von der universalen Form Gottes hervorgegangen sind. Übersetzung: Lust und Begierde wurden aus dem Herzen Brahmas manifestiert. Zorn kam zwischen, Zorn kam zwischen seine Augenbrauen hervor, Habsucht zwischen seinen Lippen, die Macht der Sprache wurde aus seinem Mund manifestiert, der Ozean aus seinem Penis, und niedere und abscheuliche Tätigkeiten wurden aus seinem Anus, der Quelle aller Sünden, geboren. Erläuterung: Eine bedingte Seele steht unter dem Einfluss gedanklicher Spekulation. Ganz gleich, wie bedeutend jemand gewesen sein, ganz gleich, wie bedeutend jemand gemessen an weltlicher Bildung und Gelehrsamkeit sein mag, er kann nicht vom Einfluss psychischer Tätigkeiten frei sein. Es ist daher sehr schwierig, Lust und die Wünsche nach niederen Tätigkeiten aufzugeben, solange man nicht im hingebungsvollen Dienst des Herrn tätig ist. Wenn Lust und niedere Wünsche enttäuscht werden, wird ja aus dem Geist Zorn erzeugt und zwischen den Augenbrauen zum Ausdruck gebracht. Gewöhnliche Menschen wird daher geraten, den Geist zu sammeln, indem sie ihn auf der Stelle zwischen den Augenbrauen richten. Interessant, nicht? Zorn wird hier an dieser Stelle zwischen den Augenbrauen generiert. Und so ein richtiges Gefühl, was von da, was sich da ansammelt und so kommt. Und damit das eben nicht auftritt, in einem schädlichen Sinne, wird den gewöhnlichen Menschen geraten, den Geist eben hier zu sammeln. Und wenn man das macht, den Geist sammelt, an dieser Stelle nur ein bisschen was zum Yoga, weil ich möchte nicht über dieses Thema sprechen, deswegen in der Hauptlecture. Dann, wenn man den Geist hier sammelt, wird man frei von Zorn. Das ist so unglaublich interessant, diese Yoga-Techniken. Ich mache zum Beispiel eine Übung für meinen ledierten Rücken mit einer eine kreisende Übung, wo man normalerweise total aus dem Gleichgewicht kommt und auf den Boden fällt. Aber was man dann machen muss, das weiß auch Goloka Ishvara, man tut einfach den Geist fixieren auf die Kniegegend. Oder wenn man kann, auf die Füße. Und dann verliert man nicht das Gleichgewicht, sondern bleibt im Gleichgewicht. Die Yoga Technik weiß also, wie man dadurch, dass man den Geist auf bestimmten Stellen im physischen Körper richtet, wie man auf diese Weise den Körper beherrschen kann. Wenn ihr beispielsweise spürt, wie roter Zorn in euch auftaucht und ihr merkt, wie ihr zornig werdet, braucht ihr nur den Geist auf diese Stelle zu fixieren und der Zorn wird aufgelöst. Müsst ihr mal machen. Man wird natürlich in so einem Tempel wie hier, also normalerweise nicht so heavy zornig. Ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen, aber vielleicht auf der Straße manchmal, wenn man mit jemand einem über die Füße wegfährt oder so. Ich kann mir jetzt keine Situation. Es geht darum, den Geist einfach auf bestimmte Punkte zu richten im Körper. Wenn zum Beispiel Lust im Herzen, also Lust ist im Geist, dann kann man den Geist einfach richten auf die Überseele im Herzen, auf die Lotusfüße, und das geht sofort weg. Das ist immer ausprobiert. Es hilft, also es ist unglaublich, was eine Kraft da ist. Wenn ihr interessiert seid, kann ich euch diese Yoga-Übung mal zeigen, wo man den Geist immer in die Knie fixieren muss. Und dann fällt man nicht um, sonst falle ich sofort um bei der Übung. So. Aber hier heißt es denn, gewöhnlichen Menschen wird daher geraten, den Geist zu sammeln, indem sie ihn auf die Stelle zwischen den Augenbrauen richten, wohingegen die Geweihten des Herrn bereits darin geübt sind, die höchste Persönlichkeit Gottes auf den Sitz ihres Geistes zu setzen. Die Theorie, wunschlos zu werden, ist unhaltbar. Denn der Geist kann nicht wunschlos gemacht werden. Wenn es empfohlen wird, man solle wunschlos werden, bedeutet dies, dass man sich nicht Dinge wünschen soll, die spirituelle Werte zerstören. Ein Geweihter des Herrn hat den Herrn immer in seinem Geist und so braucht er nicht wunschlos zu sein. Denn alle seine Wünsche gehen in Beziehung, stehen in Beziehung zum Dienst des Herrn. Die Macht der Sprache wird auch als Sarasvati oder die Göttin der Gelehrsamkeit bezeichnet. Und der Geburtsort der Göttin der Gelehrsamkeit ist der Mund Brahmas. Selbst wenn ein Mensch mit der Gunst der Göttin der Gelehrsamkeit gesegnet ist, ist es durchaus möglich, dass sein Herz von Lust und materiellen Wünschen erfüllt ist und dass seine Augenbrauen Merkmale des Zornes zeigen. Man mag nach weltlichen Gesichtspunkten sehr gelehrt sein, doch bedeutet dies nicht, dass man von allen niederen Tätigkeiten der Lust und des Zorns frei ist. Gute Qualifikation kann man nur von einem reinen Gottgeweihten erwarten, der stets mit Glauben in Gedanken an den Herrn oder in Samadhi vertieft ist. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Om Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasadine Nirvashesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitana Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Wir werden von ein paar Kreationen von Brahma geschaffen. Lust und Begierde werden aus dem Herzen Brahmas manifestiert. Zorn kam zwischen seinen Augenbrauen hervor. Habsucht zwischen seinen Lippen. Die Macht der Sprache wurde von seinem Mund manifestiert. Der Ozean aus seinem Penis. und niedere und abscheuliche Tätigkeiten wurden aus seinem Anus, der Quelle aller Sünden, geboren. Hier werden von den Dingen gesprochen, die aus der dualitären Weltsicht negativ besetzt sind. Dinge, die in der materiellen Atmosphäre existieren. Und Dinge, mit denen sich die bedingte Seele, ohne es zu wollen, sehr, sehr leicht verbinden kann. Wir nehmen mit diesen Sachen wie Begierde, Zorn, Habsucht und so weiter und auch abscheulichen Tätigkeiten Kontakt auf, wenn immer wir unter den Einfluss der Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft geraten. Prabhupada spricht hier von dem Phänomen, was wir bestimmt aus unserem Leben kennen, nämlich, dass jemand ein großer Gelehrter sein macht, das heißt intellektuell einen bestimmten Sachverhalt durchdringen und analysieren kann, aber deswegen noch nicht gefeit davor ist, unter den Einfluss von bestimmten negativen Energien und negativen Kräften zu kommen. Im spirituellen Leben ist es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie es für uns möglich ist, von diesen negativen Kräften nicht bestimmt und kontrolliert zu werden. Das Interessante ist, dass wir dazu recht tief gehen müssen. Wir haben darüber in einem Wald in der Nähe des Ozeans gesprochen, vor ein paar Wochen. Dass jeder von uns ganz tiefe Prägungen im Herzen hat, die man sozusagen als Shraddha bezeichnen kann. Krishna beschreibt im 17. Kapitel Shraddho Yomam Purusha. Purusha, das Lebewesen, ist durch Shraddha, eine bestimmte Art des Vertrauens oder Glaubens, zusammengesetzt. Dieses Shraddha, oder ich möchte es mal in einem modernen Ausdruck hier kleiden, wäre nicht gut, einfach Vertrauen zu sagen, das ist zu religiös besetzt und ist auch hiermit nicht gemeint. Du kannst auch ein anders geartetes Vertrauen oder Shraddha haben, was also nicht religiös besetzt ist. Deswegen lass uns lieber das Wort tiefe Überzeugungen dafür nennen, weil das hier klarer ist. Jedes Lebewesen besteht aus seinen tiefen Grundüberzeugungen, die ganz tief im Herzen eingesenkt sind durch die Erfahrungen, die durch vergangene Leben gemacht worden sind. Und diese tiefen Grundüberzeugungen, die da sind, sorgen dafür, dass man bestimmte Gedanken macht sich zu einem Thema, bestimmte Gefühle entwickelt und auch dann bestimmte Wünsche entwickelt. Und so kommt dann unsere Wirklichkeit zustande. Ich möchte das gerne ein bisschen erläutern, weil es vielleicht nicht sofort eingängig ist. Die Psychologie des Menschen läuft also entsprechend dieser tiefen Glaubenssätze. Zum Beispiel, ich möchte mal so eins sagen, wo ich die Herzen aller Devotees, die modern denken, sofort erreichen. Viele Menschen sind durch die Kultur, in der sie groß geworden sind, überzeugt, dass sie an und für sich nicht taugen. Dass alles, was sie tun, nicht gut genug ist. Es gibt diese tiefen Überzeugungen von Menschen. Und diese Menschen werden immer, in jeder Situation, in der sie sind, versuchen, sich vor sich selber zu beweisen, aber auch vor anderen zu beweisen. Nicht die, die haben denn solche ganz bestimmten Verhaltensmuster, die darauf hindeuten. Oder andere Menschen sind dazu überzeugt, davon überzeugt, dass im Grunde genommen ihre Sicht der Dinge die einzig gültige Sicht der Dinge ist. Wenn man also mal ganz zu den Wahrhaftigen, also wenn man mal ganz klar Techtele spricht, ist meine Sicht der Dinge die beste. Das ist eine ganz tiefe Überzeugung, die jemand hat, auch wenn er zum spirituellen Leben kommt. Und sein Denken, Fühlen und Wünschen wird dann darauf ausgerichtet sein. Die meisten bedingten Seelen im Kali Yuga haben irgend so einen Knacks weg, der ganz weit weg von der Wirklichkeit ihre Psychologie aufgebrochen hat. Wir alle bestehen aus diesen tiefen Sachen. Oder jemand hat einen Wunsch, sagen wir mal, ganz tief im Inneren, sich über andere zu stellen. Das ist ganz tief drin. Das ist so tief, dass man das nicht so leicht rausfinden kann. Nicht? Und dann ist immer sein Denken, Fühlen und Wollen dementsprechend und seine Realität ist auch so. Zum Beispiel seine Zimmerdekoration. Da wird er ein Bild von sich hängen haben an der wichtigsten Stelle im Raum, von einem alten Maler gemalt und so weiter. So ganz tief, unsere ganze Persönlichkeit lässt sich erklären aus diesem, wozu Krishna sagt, Shraddha, diesem, wo man sein Herz hingegeben hat, diesen Grundüberzeugungen, diesen Manifestationen. Ich möchte euch einfach mal inspirieren, wenn ihr ein bisschen Zeit habt in eurem Leben und mit ein bisschen Nachdenklichkeit geschmückt seid, herauszufinden, was vielleicht bei euch die tiefsten Glaubenssätze sind, nach denen ihr wirklich handelt. Jemand, der sich nicht diese Mühe macht und ganz tief im Inneren sich läutert und das mal angeht, wird bestimmt Schwierigkeiten haben in seinem spirituellen Leben. Und es mag sein, dass er für lange, lange Zeit den Pfad des spirituellen Lebens beschreitet, sich aber grundsätzlich im tiefsten Wesenskern nicht verändert. Er hält weiterhin fest an diesen in Stein gemeißelten Shraddha, was ganz tief in seiner Psyche verankert ist. So, in dieser Welt ist es sehr, sehr leicht möglich, mit diesen Dingen, mit diesen Unreinheiten, Zorn oder Lust und so weiter, in Kontakt zu kommen. Und auf diese Weise sagt Krishna in der Bhagavad Gita, dass jede Bemühung in dieser Welt eigentlich mit einem Fehler bedeckt ist. Alles, was man macht. Ich habe gerade das Mahabharata wieder mal durchgehört und möchte euch eine Illustration aus dem Mahabharata geben, die euch zeigen kann, wie in was für eine Gefahr man in der materiellen Welt ist, von einem Schatten ergriffen zu werden, von einem dem Schatten der Fehler, weil diese Atmosphäre ebenso fehlerhaft ist. Und zwar handelt das von Arjuna. Arjuna wusste, dass die Schlacht von Kurukshetra nicht erfolgreich gekämpft werden könnte, wenn nicht Großvater Bhishma fallen würde. Und es wusste auch sein älterer Bruder Yudhishthira. Deswegen gingen sie zu Beginn der Schlacht, als alle versammelt waren auf dem Schlachtfeld, eine unglaublich dramatische Situation, die Soldaten gingen heraus aus der Stadt Hastinapur zum Schlachtfeld Kurukshetra. Die Zelte und auch die Küchen wurden errichtet und dann kam also die letzte friedliche Nacht. Man wollte sich hinlegen zum Rasten in die Lager und am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang würde sich die Schlachtreihen formieren und die Schlacht beginnen. Eine Schlacht, aus der wenige lebend hervorgehen würden. Das war auch, war denen bewusst. So, Yudhishthira ging am Abend auf die andere Seite seiner Schlachtreise in das Zelt von Großvater Bhishma und sagt: Bhishma, bitte, sage uns, wie du getötet werden kannst. Bhishma sagte: Es ist gut, dass du mich diese Frage gefragt hast. Ich bin des Lebens überdrüssig in dieser Welt. Ich möchte die höheren Regionen erreichen und ich werde dir sagen, wie du mich töten kannst. Und dann vertraute er den Pandavas ein Geheimnis an. Nun, er war der Großvater der Pandavas, ein Blutsverwandter, wenn ihr so wollt. Der Tag wurde festgesetzt und Arjuna nahm den Rat Großvater Bhishmas zu Herzen, schweren Herzen. Und an diesem Tag dann, dem Tage X nennen wir ihn mal, weil er sehr traurig ist, dieser Tag, sagte Arjuna irgendwann am Tag: Shikhandi, es ist soweit, komm und tu dein Werk. Shikhandi, der eine nicht eindeutige Geschlechtsbezeichnung hatte, der war mal, ich weiß jetzt nicht genau mehr, wie es war, also es war ein bisschen verwirrend, der war in seinem Vorleben war eine Frau gewesen, das war also eindeutig, die also aus einem bestimmten Grund, den ich jetzt nicht so erklären möchte, unbedingt Bhishmas Tod herbeiwünschte. Der Grund ist im Grunde genommen einfach, sie war verschmäht worden von Bhishma. Und Shikhandi wurde jetzt wiedergeboren als, weiß ich gar nicht mehr, ob Mann oder Frau, weil er auf alle Fälle war dann mal eine Frau gewesen in seinem Leben und dann wurde er transformiert in einen Mann oder er war ein Mann gewesen und wurde zu einer Frau, also es war nicht so eindeutig, wie das unter der Gürtellinie aussah bei ihm. Und Bhishma hatte dieses eine Gelübde abgelegt, was eigentlich jeder anständige Kshatriya in der Zeit abgelegt hat: Kämpfe nicht mit einer Frau, das tut man nicht, selbst wenn sie Waffen trägt, das ist also unter aller, das kann man nicht machen, Kshatriya. So, Shikhandi wurde dann gebeten von Arjuna, vor Großvater Bhishma zu treten. Und als Arjuna kämpfte wie wild mit Bhishma und Bhishma setzte ihm unglaublich zu und hätte Arjuna auch besiegt. Aber in diesem Augenblick sagte Arjuna einfach zu Shikhandi: Komm jetzt mal. Und Shikhandi kam: Komm mal schnell, ich bin bald auf dem Boden. Shikhandi kam dann in die Schussrichtung. Als Bhishma Shikhandi sah, wusste er: Jetzt ist der Tag gekommen oder die Stunde gekommen, wo ich den Körper aufgeben werde, und wandte sich von Arjuna ab, weil er nicht auf Shikhandi schauen wollte, die da stand, glühend vor Zorn, vor roter Wut. Sagte: Komm, schieß auf mich, sagte Shikhandi. Aber Bhishma sagte: Nein, schon gut. Und in dem Augenblick, als er sich abwandte, wusste Arjuna: Das ist die einzige Chance, die ich habe, um diesen Großvater der Kuru-Dynastie zu fällen. Und dann schoss er 100 fiese Pfeile, die auch Großvater Bhishma durchdrangen und lachten auf dem Schlachtfeld. So, später dann, jetzt möchte ich euch bitten, das mal kurz zu vergessen und mit mir in die Zeit voranzugehen. Später wurde Yudhishthira und die 5 Pandavas siegreich in der Schlacht von Kurukshetra. Und das Ganze interessant, um jetzt den König Yudhishthira zu installieren als Kaiser über die Welt, wurde Arjuna losgeschickt mit einem Herausforderungspferd. Und dieses Pferd war ein wunderschöner Schimmel, der lief frei herum, und wenn Arjuna in ein Land kam, dann ging dieser Schimmel, marschierte frei herum, und wenn jetzt dieses Land die Oberherrschaft Yudhishthiras anzweifeln würde, so konnte der ein König oder ein Vasall des Königs kommen und den Schimmel einfach einfangen. Und das bedeutete, dass ich akzeptiere oder wir akzeptieren nicht die Oberherrschaft von Arjuna, von Yudhishthira. Wir nehmen das Pferd gefangen, jetzt holt es euch mit Gewalt zurück. Wenn ihr jetzt nicht zurückkommt, dann werden wir nicht unter das Joch von Yudhishthira gehen, also wir werden nicht ihm Steuern bezahlen. Und wenn ihr es zurückkriegt, dann werden wir unter der Herrschaft von Yudhishthira sein. Versteht ihr diesen Brauch? Nicht ein Challenge Horse. So, Arjuna kam mit diesem Pferd nach Manipur. Und Manipur, darüber spricht Srila Prabhupada, ist seit all das her ein Vaishnava-Staat. In Manipur herrschte Babu Vahan. Wisst ihr, wer Babu Vahan ist? Babu Vahan ist der Sohn von Arjuna. Babu Vahan war total aufgeregt, als er hörte, dass sein Vater an der Staatsgrenze von Manipur war, mit dem Herausforderungspferd. Er war total glücklich, machte die Stadt schön, schmückte sie und ging, und als Arjuna einritt mit seiner Kutsche und das Pferd freiließ, ging Babu Vahan mit einer Schar von ausgewählten Brahmanas aus der Stadt heraus, um mit Hymnen Arjuna zu begrüßen und die Krone Yudhishthiras zu preisen. Arjuna aber, ganz Kshatriya wie er war, sagte zu seinem Sohn Babu Vahan: Das gehört sich nicht. Ich bin hier gekommen in einer wichtigen Staatsangelegenheit, nicht als Familienbesuch. Es geht hier über die Oberherrschaft von Yudhishthira, über alle Staaten. Du kannst doch jetzt nicht einfach peaceful mit Brahmanas hier rauskommen. Du musst mir eine Schlacht liefern, wie sich für den Sohn Arjunas gehört. Babu Vahan sagt: Ich kann doch nicht gegen meinen Vater kämpfen. Und diese Sekunde geschah etwas Wichtiges. Eine der Frauen Arjunas, Ulupi, ging hin zu Babu Vahan und sagte: Du musst gegen deinen Vater kämpfen. Das hat karmische Gründe, die dir später erklärt werden. Und kämpfe so gut, wie du kannst. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gegen euren Vater gekämpft habt. Das ist ein spezielles Feeling, wenn man die Waffen in die Hand nimmt. Es ist also nicht einfach. Und Babu Vahan fing jetzt an zu kämpfen. Und in dem Kampf geschah das, mit dem niemand gerechnet hatte. Die beiden Kshatriyas kämpften und kämpften und kämpften. Plötzlich nahm der Kampf eine unsichere Wendung. Und zwar schoss Prabhu Vahan Arjuna mit einem gefiederten Pfeil in die rechte Hand, sodass ihn der Gandiva, dass er nicht mehr den Gandiva-Bogen halten konnte, den zelebrierten Bogen. Und das ist so schmerzhaft, einen Pfeil in die Extremitäten zu kriegen. Ist ehrlich, ist schmerzhaft überall hin. Und dann sagt er jetzt, die Arjuna war, sagte: Bravo, du hast gut gekämpft, aber jetzt werden dich meine Pfeile auf den Boden strecken. Und er nahm seine Willenskraft zusammen. Kshatriyas konnten ihren Geist, wenn sie verwundet waren, auf die Stellen richten, wo sie verwundet waren, und dann den Schmerz überwinden. Die waren sehr powervolle Yogis. Das macht man, wenn man in der Martial Art kämpft, diese Kampfkünste aus dem Osten, dann musst du deine Schmerzpunkte vorher isolieren, bevor es losgeht. Damit du eben nicht damit den Schmerz. Das ist so viel Yoga ist da drin, das ist unglaublich. Naja, und je, dann war also bereit, seinen Sohn anzugreifen. Und den Abba Babu Vahan fing an zu kämpfen, wie nur der Sohn Arjunas kämpfen kann. Und kämpfte so stark, dass er Arjuna erst in die Schulter traf und dann nochmal traf und dann sank Arjuna tot auf den Boden nieder. Ihr habt richtig gehört. Er sang, ich will es nochmal wiederholen, wenn man morgens manchmal ein bisschen schläfrig ist. Arjuna sank tot auf den Boden nieder. Und als Prabhu Vahan das sah, ich habe meinen Vater getötet, verließ ihn sein Bewusstsein und auch er fiel bewusstlos auf den Boden nieder. Haribol. In diesem Augenblick lief Chitranga da. Eine weitere Frau Arjunas und die Mutter von Babu waren auf der Schlachtfeld und sah, wie ihr Ehemann getötet war von ihrem eigenen Sohn, der jetzt auch bewusstlos auf dem Feld lag. Und sie weinte ganz laut und fiel über Arjuna und sagte, Arjuna, du bist tot, wie kann das sein, von deinem Sohn getötet? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Und in diesem Augenblick sah sie Ulupi, die Babu Vahan angestachelt hatte zum Kampf. Die ihm gesagt hatte, du musst kämpfen. Und sagte, Ulupi, du, die mit den Nymphen zusammengehst, du seltsames Wesen aus dem Wasser, was uns Menschen unverständlich, bitte benutze jetzt deine magische Kraft, um Arjuna ins Leben zurückzurufen. Und Ulupi sagte, das werde ich jetzt machen, sieh dieses Juwel. Sie holte ein Juwel hervor. Dieses Juwel hat die heilende Kraft, Tote ins Leben zurückzubringen. Edelsteintherapie, sagt man dazu heute. Sie nahm das Juwel, tat es auf Arjunas Brust und als sie das tat, fing Arjuna wieder an zu atmen. Bhavasindhu, wusstest du, dass Arjuna von seinem eigenen Sohn getötet wurde? Nishinganda kann dir das nachher erklären. Das ist ein Ja. So, sie legte also das Juwel auf und tatsächlich fing Arjuna wieder an zu. Erstmal kam ein rosiges Rot in seine bleichen, eingefallenen, vom Tod gezeichneten Wangen hinein und er fing wieder an zu atmen und dann gingen die Lebenskräfte wieder durch seinen Körper hinein und er wachte auf und zog sich die Pfeile aus dem Körper. Und guckte in Richtung seines Sohnes und da lag sein Sohn bewusstlos auf dem Boden. Und er ging rüber zu Babu Vahan, hatte total vergessen, was los war, und weckte ihn auf und sagte, Sohn, Max, komm wieder zu dir. Und dann sah Babu Vahan, du lebst. Wieso, sagte Arjuna, wieso nicht? Du bist getötet worden von meinen Feinden. Was sagte Arjuna? Wie ist es möglich? Und in diesem Augenblick kam Ulupi und sagte, Arjuna, das musste so sein. Denn weil du damals mit einem gemeinen Trick Bhishma, deinen eigenen Großvater, getötet hattest, musste auf diese Art und Weise, dass du nämlich ebenfalls getötet werden wolltest, Sühne geleistet werden. Es hätte nichts in der Welt gegeben, außer deinen eigenen Tod, was das wieder gerade biegen könnte. Denn weißt du, als ich, Ulupi ist eine Nymphe, als ich im Schilf war, hörte ich die sieben Vasus, die Brüder von Bhishma, wie sie darüber sprachen, dass Arjuna mit unfairen Mitteln unseren Bruder Bhishma getötet hat. Sie sagten, dafür, dass Arjuna das getan hat, also uns ist gleichgültig, dass er der persönliche Freund Krishnas ist, wird er auf alle Fälle ebenfalls sterben müssen. Und so habe ich dann deinem Sohn gesagt, er müsse gegen dich kämpfen und er hat dich dann umgebracht. Aber ich war ja glücklicherweise in der Gegend und habe dann mit meiner Edelsteintherapie dich da wieder zum Leben zurückgebracht. So, ich erzähle euch das aus einem ganz bestimmten Grunde. Arjuna hatte etwas getan. Er hatte versucht, seine Aufgabe als General zu erfüllen und die Seite der Kurus zu töten und zu beseitigen. Aber jede Bemühung in dieser Welt, auch Arjunas Bemühung, war von einem Fehler überdeckt. Nämlich dem Fehler, dass er seinen Großvater mit unfairen Mitteln gefällt hatte auf dem Boden. Also, ja, hingestreckt hatte. Und aufgrund dieser Sache musste er eine bestimmte Reaktion erleiden, dass er nämlich ebenfalls getötet wurde von seinem eigenen Sohn. Nur aus dieser kleinen Illustration könnt ihr euch Gedanken machen, wenn wir durch dieses Leben hindurchgehen, wir mögen uns noch so sehr bemühen, etwas noch so gut zu machen, wir mögen Devotis von Krishna sein. Wir mögen sogar vielleicht fortgeschrittene Devotis von Krishna sein. Das soll ja in raren Fällen manchmal vorkommen in dieser Welt. Aber trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass während wir durch diese materielle Atmosphäre hindurchgehen, wir irgendwelche Fehler machen, unverzeihliche Fehler, die wir einfach kontaktieren. Jeder Devotee in dieser Welt, auch ein fortgeschrittener Devotee in dieser Welt, sollte deswegen unbedingt demütig sein in seinem Leben und einfach wissen, dass er sich so gut wie möglich nur bemühen kann, aber auf alle Fälle damit rechnen muss, dass er Fehler macht und dass er aufgrund dieser Fehler vielleicht verunglimpft wird, dass er aufgrund dieser Fehler eben weitere Fehler begeht, dass er aufgrund dieser Fehler, die er macht, vielleicht sogar vom Krishna-Bewusstsein abkommt und in eine kleinkrämerische Mentalität hereinrutscht. Das ist ganz natürlich. Das ist selbst dem großen Arjuna geschehen und selbst der große Arjuna hat dafür Reaktion tragen müssen. Schwere Reaktion, wie wir eben gehört haben. Ich möchte diese Vorlesung beenden mit einem wunderschönen Punkt aus dem Brihad Bhagavatamrita. Von dieser materiellen Atmosphäre befreit zu werden, ist nicht so einfach. Oder um es einfacher auszudrücken, von der fehlerhaften Atmosphäre, die uns dazu zwingt, Dinge zu tun, die nicht gut sind, und die so weiter, ist nicht einfach. Das passiert selbst mit großen Geweihten, dass sie plötzlich von irgendeiner fehlerhaften Situation eingeholt wird. Es gibt nur eine einzige Stelle in dieser von Fehlern durchdrungenen Welt, wo es möglich ist für den Devotee, Sicherheit und Zuflucht zu finden. Und viele unserer Devotees und denken darüber schon nach. Aber manchmal, während man damit beschäftigt ist, vergisst man es wieder. Diese Stelle ist der ernsthafte, hingebungsvolle Dienst, der zu Krishna ausgeübt wird. Es gibt nur diesen einen sicheren Punkt in dieser Welt. Manche von den Devotees versinken in dem uferlosen Ozean der Frustration, in einer irgendeinen weit entlegenen Winkel dieses Ozeans. Sehr oft ist das ein großes Problem im spirituellen Leben, dass man diese Langeweile und dieses Halbtod-Syndrom erfährt in seinem Leben, wo man nicht vibriert vor spiritueller Energie, sondern von anderen Energien. Für den Devotee ist es wichtig, sich immer wieder Gedanken zu machen über diese eine Frage: Kann ich eine Lebenssituation finden, wo ich mit Körper, Geist und Sinn in Krishnas Dienst beschäftigt bin? Denn nur so ist es möglich, aus dieser fehlerhaften Atmosphäre oder während man noch in dieser fehlerhaften Atmosphäre ist, nicht zu sehr von diesen Schatten des Fehlers bedeckt zu sein. Im Bhagavatam heißt es, Devotees, die beschäftigt sind im hingebungsvollen Dienst zur höchsten Persönlichkeit Gottes, Narayana, fürchten niemals irgendwelche Umstände im Leben. Für sie sind die himmlischen Planeten, die Befreiung und die höllischen Planeten ein und das Gleiche. Denn solche Devotees sind nur interessiert am Dienst für den Herrn. Und das ist wirklich die einzige Nahtstelle, wo die materielle Energie zurückweicht und uns einen sicheren Insel gibt in unserem Leben. Dieser hingebungsvolle Dienst zu Krishna, in dem wir fest situiert sind. Mein lieber Herr, geht es weiter, einige glückliche Seelen sind befreit worden von der Müdigkeit des materiellen Lebens, indem sie in den gewaltigen Nektar-Ozean deiner Spiele eingetaucht sind, die du ausführst, um die Wissenschaft des Selbst zu propagieren. Diese wirklich raren Seelen machen sich nicht mal Gedanken über Befreiung. Sie entsagen dem Glück von Haus und Familie, weil sie Gemeinschaft haben mit Devotees, die wie eine Schar von Schwänen sind und deine Lotusfüße genießen. Haribol, das ist jetzt sehr bildhaft vielleicht, aber das Thema dieses Textes ist es, dass Devotees Zuflucht finden im Krishna-Bewusstsein, indem sie über Krishna regelmäßig hören und auf diese Weise Zuflucht finden bei seinen Lotusfüßen. Wir leben in einer Zeit, wo es auch in unserer Bewegung nötig ist, sich Gedanken zu machen, wie man Sicherheit findet. Es ist nicht so, dass man einfach durch die Teilnahme an einer Bewegung schon im Krishna-Bewusstsein verankert ist. Sogar kommt es oft vor, dass Bewegungen, die eine Ansammlung von Menschen sind, auch Schwierigkeiten haben, die durch die menschlichen Schwächen dieser Menschen herbeigeführt werden. Das ist immer so gewesen und das wird immer so sein. Ich glaube, es kommt jetzt, in dieser Zeit will Krishna sehen, dass wir Devotees, innere Devotees werden. Das heißt, Menschen, die Wissenschaft des Bhagavatams verstehen und in ihrem Leben zur Anwendung bringen, um auf diese Art und Weise etwas zu machen. Ich möchte euch abschließend eine Geschichte aus dem Museum von Philadelphia. Ein Ruder, auf den ein Schiffbrüchiger seine Lebensgeschichte eingraviert hat. Dieser Schiffbrüchige wurde als einziger Überlebender angespült auf eine steinige Insel, auf der es keine Vegetation gab. Dieser Schiffbrüchige hatte einen einzigen Gedanken in seinem Kopf. Er wollte überleben, um zurück zu seiner Familie zu gehen und ihr zu helfen. Und es ist auch unglaublich, wie der das geschafft hat. Der hat erstmal Steine geklopft und da Löcher reingeklopft, damit sich das Regenwasser da sammeln könnte. Er hat für einen solchen Stein 8 Monate gebraucht, der dann 1,5 Liter Wasser auffangen konnte. Stell dir das mal vor. Dann musste der sich ja irgendwie ernähren. Und was der angestellt hat, um sich zu ernähren, also ist, das ist unglaublich, ich werde das aber nicht jetzt erzählen, weil es nicht vegetarische Kost war und ich möchte euch den Frühstück nicht also den Appetit zum Frühstück nicht vermasseln. Und dann musste der irgendwie jetzt dazu kommen, dass er sichtbar war. Und er hat er für Jahre, für 8 Jahre, stellt euch das mal vor, die Felsen auf der Insel zusammengerollt, dass er eine Pyramide schaffte, die doppelt so hoch war wie die Insel. Da musste er einen Berg schaffen für 8 Jahre. Du bist handwerklich begabt, Gorosche Romani. Das ist aber, das geht in den Rücken und ins Kreuz. Nicht? Und er hat in eines seiner Hemden dann schließlich genommen, dieses Ruder auf diese Pyramide getan und da ein, da flatterte eines seiner kostbaren Hemden. Der hatte sich mit Leichenhemden zugedeckt, damit er das die Kälte überhaupt ausdenken konnte und mit Öl von toten Seerobben eingerieben und der musste wirklich kämpfen ums Überleben. Harry Paul. Und dann ist schließlich, hat ihn ein Boot gesichtet und hat ein Rettungsboot rüber geschickt, aber das konnte nicht zur Insel kommen, weil das, da gab es so unglückliche Riffs, dass das Boot zerdeppert wurde und er musste dann alleine, indem er sein Leben riskieren, alles draufsetzen, sich die Kleider auszuziehen und dann zu versuchen, durch die Brandung durchzuschwimmen auf das Boot. Und er hätte von den Wogen jederzeit geknallt, auf die Riffs geworfen werden können, wie es seinen anderen 3 Leuten, die ja gegangen waren, die mit ihm in einem Boot, also von dem ursprünglichen Boot, das untergegangen war, gefahren waren. Ach, das ist also Geschichten, das gibt Geschichten über Menschenschicksale. Da sagt man sich wirklich, ja, wir leben hier auf Kolokadam und kriegen Frühstück. Unglaublich, dass wir diese Möglichkeit überhaupt haben. Worauf es mir in dieser Geschichte darauf ankommt, war, dass dieser Mann sich auf niemanden mehr verlassen konnte. Alle seine Kumpanen waren untergegangen. Er hatte nur eines noch übrig, diesen unbändigen Wunsch zu leben, der sein Guru wurde, um ihm zu sagen, wie er in dieser Situation, was er tun konnte. Ich möchte euch inspirieren heute, hier kommt so ein bisschen der Prediger durch, der ist aber gleich zu Ende, keine Angst, zu sehen, wie ihr in dieser Situation eures Lebens, in einer Situation, wo es sich erweist, dass wir etwas Besonderes tun müssen, um im Krishna-Bewusstsein zu bleiben und nicht vielleicht einfach so ein gewöhnliches Leben wiederzuführen. Was man da tun kann, um spirituell zu überleben. Letztendlich ist der Versuch, Krishna oder Gottesbewusstsein in dieser Welt effektiv zu praktizieren, immer ein Versuch, wo es auf die eigene Überlegung und die eigene Motivation drauf ankommt. Letztendlich mögen wir von liebenden Verwandten und Bekannten und einem tollen Tempelkommander und einem tollen Koch und einer tollen Ehefrau und einer tollen Verwalterin umgeben sein, aber und einen guten Mohnkuchen kriegen. Wie gestern gab es Mohnkuchen bei mir. Nicht, das mag letztendlich, aber letztendlich kommt es immer darauf an, dass man selber ganz tief geht und seine Grundüberzeugung spiritualisiert, sodass man mit ganz tiefen spirituellen Überzeugungen weiß, wie man sich zu verhalten hat, um zurück zu Krishna zu kommen. Und diese Grundüberzeugung, darum geht es. Es gibt viele Transzendentalisten, die noch immer, selbst nach 20 Jahren oder 15 Jahren, zwiegeteilt sind. Eine Stimme sagt Krishna Kijay, eine andere Stimme sagt das Gegenteilige. Das liegt daran, dieser Zwiespalt, weil noch nicht die Grundüberzeugungen angegangen sind und purifiziert worden sind. Jeder Mensch kriegt immer das, was er im tiefsten Herzen haben will. Das ist ein Gesetz des Lebens. Gut, Hare Krishna, wir haben verschiedene Themen heute durchgesprochen. Es ging im Text zunächst einmal über diese fehlerhafte Atmosphäre, die da sind. Habsucht, Zorn und so weiter ist da. Diese Atmosphäre kann jeden überhand nehmen. Wir haben selbst ein Beispiel von dem größten der Devotees, Arjuna, gehört, der im Kampf von Kurukshetra in diese fehlerhafte Situation hineinging, weswegen er nochmal eine schwere Reaktion ertragen musste, nämlich sein Tod ist nicht so einfach zu, ach, ist doch ziemlich einfach zu sterben. Es geht ziemlich schnell. Langeweile ist viel schlimmer als der Tod. Und der, oder so ein unerfülltes Dasein zu führen. Und der war dann, und dann ging es darum, wie wir in unserem Leben vielleicht an diese tiefsten Grundüberzeugungen kommen, die wir einfach spiritualisieren sollten. Einfach ist ja schön gesagt, aber Schritt für Schritt, am besten in kleinen Schritten, spiritualisieren sollten, sodass wir ein durch und durch erfülltes, spirituelles Leben führen, wo wir die Intelligenz aufbringen, das zu tun, was nötig ist, um den Samen der Hingabe in unserem Herzen zu kultivieren. Hare Krishna. Und wir haben ein bisschen Yoga gehört. Wer darüber mehr wissen will, kann sich an Goloka Dham wenden. Oder Goloka einfach. Goloka Dham. Der hat Tai Chi viel gemacht. Goloka Ishwara hat mir das einmal gezeigt. Er hat sich einmal mit dem Geist so verankert und verwurzelt, dass ich mit meiner ganzen Leibeskraft ihn nicht wegschieben konnte. So stark ist der Geist. Diesen Geist müssen wir richten auf spirituelle Grundüberzeugung, sodass wir nicht weggeschoben werden können. Gut, Hare Krishna. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ja, es mag da einen Schatten geben, der ihn über. Prabhupada hat diesen Punkt einmal gemacht und es ist gut, in einer Zeit wie der unsrigen darüber zu sprechen. Einmal kam so ein Devoti zu Srila Prabhupada und hat festgestellt, dass Prabhupada manchmal nicht den richtigen Vers sagt. Habt ihr das vielleicht auch mal gemerkt, wenn er predigt, dann fragt er manchmal, what was this verse? Und in diesem Augenblick sagen die Votis ein Vers, nicht? Und macht vielleicht nicht die richtige Zeile gewesen sein. Prabhupada ist mit seinen Gedanken woanders und nimmt ihn jetzt also auf und sagt, oder es sind andere solche Sachen da. Und Prabhupada hat diese Frage so beantwortet, hat gesagt, in dieser Welt gibt es diese fehlerhafte Atmosphäre, aber wenn ein Devotee anfängt, den ernsthaften Wunsch zu haben, sich nur Krishna hinzugeben, dann ist er fehlerfrei. Da mögen äußerlich noch immer diese Bedeckung von Fehlern sein, diese Dualität, weil er in dieser dualen Welt lebt. Aber durch diesen ernsthaften Wunsch, sich Krishna hinzugeben, und ich meine jetzt wirklich den Ernsten, der aus dem tiefsten Grund der Überzeugung kommt, kann man ihn nicht mehr nach diesen Fehlern der materiellen Welt beeinflussen, die sich einfach überlagern, weil man in dieser materiellen Atmosphäre ist. Sind nicht seine eigenen Fehler, die kommen aus der Welt. Solange der Devotee ernsthaft den Wunsch hat, Krishna sich hinzugeben, sind seine tiefsten Tätigkeiten mit Krishna verbunden. Und wenn man denn, kennt ihr, in dieser Welt gibt es diese Entscheidung, links oder rechts. Beim Autofahren machen wir das ständig. Und dann sage ich links und Shishtikada sagt, ich würde rechts sagen, aber ich weiß auch nicht genau. Gut, dann gehen wir mal links. Und fahren wir links und dann war es ein Fehler. Passiert oft. Also ich habe irgendwie die letzte Zeit kein Glück mit meiner Wegintuition, also meiner Straßenintuition gehabt. In der materiellen Welt wird das immer vorkommen. Aber diese Art von Fehlern werden von der spirituellen Perspektive nicht als Fehler angesehen, weil wenn ein Devotee, vorausgesetzt, ich will jetzt nicht mal ein Beispiel geben, also ich habe noch viel zu lernen auf dem Bereich der Hingabe, aber wenn ein Devotee wirklich den Wunsch hat, sich Krishna hinzugeben, werden diese Links- oder Rechtsfehler, würde ich jetzt mal sagen, die Fehler im Bereich der Dualität, ihm nicht angerechnet. Weil er durch diese, du kannst mal so sehen, Gaura Shiromani, von Krishnas Perspektive aus, wenn er in diese Welt schaut, sind die sogenannten Fehler und ist richtig und falsch ganz, ganz, ganz anders. Da macht plötzlich falsch richtig sein. Krankheit macht gut sein, von dieser Perspektive aus gesehen, weil es das Karma wegnimmt, was du hast. Ein fehlerhafter Entschluss macht wichtig sein, damit der Mensch was lernt. Wisst ihr das aus Gottes Perspektive? Unsere richtig und falsch ganz neu betrachtet werden muss. Da wird das Richtig der Materialisten zum Falsch plötzlich. Das ist ein ganz interessantes Thema, wo ich mir sehr gerne ein bisschen mehr Gedanken mache. Ich habe jetzt gerade mir jemanden einen Artikel gegeben über dies. Ein sehr interessantes Thema, was auch im Mahabharata aufgegriffen wird. Im Mahabharata geht es darum, an manchen Stellen, was ist denn jetzt richtig und was ist denn falsch? Denn von einer ganz anderen Perspektive aus wird richtig zu falsch und falsch zu richtig wieder. Ja. 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 Man hat gesagt, du machst einen Fehler, aber auf einer anderen Ebene wieder. Wie gesagt, wenn der jetzt total Krishna hingegeben ist und der kommt in diesen Fehler herein, auf der anderen Ebene kannst du wieder sagen, das Kommen und Gehen von Schlachten und von Menschen ist that's life, das gehört dazu. Die Welt ist ein crazy Ort, deswegen, so will ich nicht sagen, die Welt ist ein dualistischer Ort. Deswegen würde ich sagen, es ist ganz wichtig, dass wir uns, irgendwo müssen wir uns festhalten in dieser Welt. Und das ist halt die Stufe des hingebungsvollen Dienstes. Eine Inspiration. Thorsten, was ist deine Inspiration?
Glück und Leid gibt es hart Schwarz und Weiß.
Ja.
Glück und Leid. Und es gibt gut und böse. Und auch wenn wir nicht töten wollen, sind wir trotzdem töten in jeder Bewegung.
Ja.
Und ja, ich meine, wenn wir gegen das Böse kämpfen, werden wir nie eine Chance haben. Aber wenn wir
Ja. Ja. Toll. Schön. Danke für diesen Wortbeitrag. Ja. Ja. Hingebungsvoller Dienst. Da ist die Stufe. Finde ich gut, dass du die Gita so liest und dir das dann auch merkst. Mhm. Ja, ja. Toll. Wir haben 9:05. Ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Ich möchte euch alle sehr inspirieren. Richtet euch schon ein auf Radhashtami. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir dieses Festival, weil es ein bisschen unter uns ist, also es ist schön, überschwemmt zu sein von Tausenden von Gästen, aber es ist auch mal schön, auf dem Projekt unter sich so zu feiern. Ich glaube, es wird ein Fest werden, wo Radharani vielleicht die Mercy uns gibt. Srila Prabhupada ki jai, Shri Gonitai ki jai, Go Premanandi, Hari Hari Bo.